Ich bin immer noch auf der Suche nach Himmelreichsprinzipien. Und ich habe wieder eins gefunden. Es war allerdings nicht ganz so leicht zu finden, fast so wie ein weißes Ei im Schnee des Ostergrases. Bevor ich euch davon mehr erzähle, nochmal ganz kurz ein Gedanke auch, warum ich so fixiert bin auf diese Prinzipien des Himmelreichs, auf diese Grundlagen des Himmelreichs. Weil es ist ein tiefer Wunsch in mir, dass ich selber dieses Himmelreich in mir spüre, aber auch, dass jeder von uns dieses spürt, dass eure Menschen, die ihr in eurer Nähe habt, dass diese dieses spüren können, dass Kinder, die geboren werden in eine Familie hinein, dass sie hineingeboren werden in ein Gespür, hier bin ich zu Hause, hier ist ein Stück das Reich der Himmel. Und dass wenn Menschen merken, dass der Leib nicht mehr so will, dass die Augen schwächer werden und dass es so langsam auch zu Ende geht mit dem Körper, dass in diesem drin ein lebendiges Feuer brennt. Ein Feuer, welches den Weg nach Hause weist. Und es ist noch viel mehr, was ich in meinen Gedanken trage. Es ist auch so, dass hier Menschen in Weißenfels von diesem Himmelreich ergriffen werden. Wie geht es den Polen, die hier zahlreich vertreten sind, auch mit ihren Familien, die hier schwer arbeiten müssen? Die Familien, die Schwierigkeiten haben, auch mit den Umständen klarzukommen, weil die Gegebenheiten sind ganz andere. Den Ungarn, die hier Weißenfels gefunden haben, als ihre letzte Hoffnung, noch Arbeit zu finden, dass sie ergriffen werden von dem Himmelreich. Dass sie nicht nur an materieller Seite ein Stückchen eine Sicherheit haben, sondern auch an ihrer seelischen Seite. Und ich wünsche mir das auch für Weißenfelser, die doch so oft auch in richtig große Schwierigkeiten verstrickt sind. Ich wünsche mir das für den zukünftigen Weißenfelser Bürgermeister, dass er das erleben kann, was Himmelreich heißt, dass er es weitergeben kann. Ich wünsche mir das für den zerstrittenen Stadtrat, der Intrigen durchzogen ist, der sich gegenseitig das Leben schwer macht, der Mühe hat, gute Wege einzuschlagen. Und deswegen bin ich auf der Suche. Und ich hoffe, dass ich mit euch gemeinsam auch suchen kann, dass ihr euch mit hineinnehmen lasst. Ich habe jetzt ein etwas verstecktes Himmelreichsprinzip ausgegraben und schuld daran ist der alte Luther. Ich habe einen Bibeltext ausgesucht, der steht in Lukas 16, die Verse 20 bis 21, bis 22. Und als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes? Antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Noch wird man sagen, hier oder dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Lukas 17, ich hatte 16 gesagt, ja, Entschuldigung, Lukas 17, die Verse 20 bis 21. Danke für den Hinweis. Und der alte Luther hat übersetzt, denn siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und das empfinde ich als schon grundlegend anders als das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, klingt so, oh ja, schön, ist halt unter uns. Kann man ganz verschieden sehen, eigentlich auch sehr unbestimmt. Aber wenn der alte Luther gesagt hat, das Reich Gottes ist inwendig in euch, dann empfinde ich so, trifft es diese Aussage viel mehr noch auf den Punkt. Und das hat bei mir eingeschlagen, dieses inwendig. Was heißt das inwendig? Heißt das etwa, dass das Reich Gottes wirklich hier in dieser sichtbaren Ausdrucksform gar keine Form finden kann? Mensch, Jesus, bist du dir bewusst, was das bedeutet, was du sagst? Wenn wir das weiterdenken würden. Heißt es das? Und so bin ich auf Spurensuche gegangen. Und ich bin fündig geworden schon im Alten Testament, im 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7. Samuel, der Prophet des Herrn, ist auf der Suche nach einem zukünftigen König Israels. Und er wird von Gott, der ihn sicherlich durch eine innere Stimme, durch eine innere Gewissheit leitet, zu der Familie des alten Isai geschickt. Und dort sieht er die prachtvollen Söhne aufgereiht nach Orgelpfeifen und darf sich nun einen König Israels aussuchen und denkt auch, wow, da sind Männer. Und wieder erwarten, sagt Gott, nein, keiner von denen, Samuel, keiner von denen. Und Samuel fragt den Vater, ey, sag mal, sind das alle? Ich meine, ich finde dich schon toll hier, aber es stimmt was nicht. Und er sagt dann, Isai, ja, da draußen auf dem Feld, da ist noch ein Hirte. Das ist mein Jüngster, so mein, der hat noch keine richtige Kraft, der ist so spacke. Hol ihn mal her. Und dann sieht Samuel den David und weiß, der ist es. Und dann sagt er, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht tief in das Herz. Ich glaube, das war auch der Spruch, den Exupéry in Gedanken hatte, als er sprach, man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Sollte das wirklich so sein, dass all das, was wir mit unserem Auge sehen können, weniger wirklich, weniger wahr, weniger tatsächlich ist, als das, was unser Herz sieht? Und erleben wir nicht genau in unserem Umfeld das Gegenteil? Dass Menschen sich immer und immer wieder an das hängen, was man vor Augen sieht. Und das meinen, das ist es. Und das haben auch unsere alten Vorfahren gemacht. Die Nordischen, die ihre Götterstandbilder geschnitzt aus edlem Holz hatten. Und die in heilige Haine gegangen sind, um zu beten. Um Bäume stellvertretend für den Höchsten zu halten. Um Ahnen, entfernte Verwandte, schon lange gestorben, quasi in den Gottesstatus gehoben haben. Und in ihnen bestimmte Wesensheiten der Gottheit erahnt haben. Und dann kam Christus. Und mit ihm eine Welle von Menschen, die von diesem Reich der Himmel angesteckt waren und diese inwendige Welt über das römische Reich hinaus mit in unsere Gegend getragen haben. Menschen, die sicherlich einen Dickkopf hatten in der Richtung, die ihr Leben nicht scheuten und die den Germanen versucht haben, deutlich zu machen, schaut mal, das, was ihr anbetet, das ist nicht wirklich stark. Das hat kaum Kraft. Aber wir verkündigen euch einen Herrn der Welt, der in uns lebt, den man nicht sehen kann, aber der eine innere Stärke verleiht, die ist unglaublich. Und dieser Herr der Welt hat uns den Vater im Himmel deutlich gemacht und in ihm die Herrlichkeit des Himmelreiches. Und wir bringen das zu euch. Nehmt es an oder steinigt uns, ist egal. Aber wir haben es tief in unserem Herzen, das euch zu bringen. Und da gab es Kämpfe, da gab es richtig auch Mord und Totschlag. Aber die Stärke dieses tiefen Gedankens hat ihren Siegeszug angetreten. Noch bevor das Christentum zu einer kräftigen Staatsreligion wurde. Und noch heute sind Menschen genau in dieser alten Tradition. Tradition, sich festzuhalten an Dingen, die vor Augen sind, an Amuletten, die meinen, dass Zaubersprüche helfen müssten, weil sie eine bestimmte äußere Form haben, die überzeugt sind davon, dass genau das, was sie jetzt so aufbewahren, doch ihnen Glück bringt. Talismane. Und wenn man etwas tiefer hineinschaut, ich habe so einen tiefen Blick noch nicht getan, aber ich habe schon vieles gehört, was auch im Untergrund läuft, dann spürt man, dass auch dieses alte Heidentum, vermischt mit vielem Christlichen, auch heute unter uns ist. Es scheint doch irgendwas Anziehendes zu haben. Und genau deswegen ist es gut, noch einen Blick zu werfen, was hat es mit diesem kaum fassbaren Himmelreich auf sich? Und was sagt Jesus noch dazu? Ich habe gestaunt, ich habe die Bergpredigt mir angeschaut und habe gefunden, Mensch, das ist ja Jesus wirklich ein Anliegen. Der spricht zum Beispiel vom Gebet. Und er sagt, vergesst die äußeren Formen. Vergesst es. Das, was zählt, ist das Gebet im stillen Kämmerlein, wo keiner sieht, was passiert. Nur da bist du wirklich frei, auch deinem Herrn und Gott gegenüberzutreten. Alles andere ist Show. Und auch wenn wir hier gemeinsam im Gottesdienst beten, stehen wir in der Gefahr, Show zu machen. So schön es auch sein kann, denken wir, da ist Gefahr. Und das finde ich auch ganz passend, dass die Zeit des Gebetes heute auch hier ihren Abschluss findet, seit Freitagabend um 20 Uhr, um 21 Uhr bis jetzt, haben Menschen in diesem stillen Kämmerlein, entweder oben in dem Raum, der auch hier eine Hilfestellung geben kann, zu dem Herrn der Welt zu beten und zu hören, was er zu sagen hat. Und das Himmelreich ein Stück auch zu erleben. Und sicherlich, der Raum ist toll ausgestaltet. Und er hilft einem auch ein Stück nicht vor der Größe des inneren Seins zu erschrecken. Und zu denken, oh, was passiert mir? Sondern er nimmt sanft hinein und gibt Anstöße, das innere Wesen des Himmelreichs in einen zu entdecken, zu spüren. Es ist eine Regung aus tiefstem Herzen, dieses Himmelreich. Und so erzählt Jesus auch vom Almosengeben, also hier Spenden. Und er sagt, vergesst es, diese Spenden, die öffentlich getan werden, wo Menschen in den Opferstock reingeben und das möglichst öffentlich machen und dabei ein gutes Gefühl haben, gesehen zu werden, weil die haben ihren Lohn dahin, das funktioniert so nicht im Reich Gottes. Wenn du aber gibst, wenn du Almosen gibst, also gerade auch für die Bedürftigen dieser Zeit, dann soll deine Rechte nicht wissen, was die Linke tut. ganz innen drin. Unscheinbar. Und wenn du auf die Idee kommst, zu fasten, auf eine bestimmte Sache zu verzichten, dann lass es bitte niemand wissen. Oder so wenig wie möglich. Es könnte ja sein, dass sie dich gut finden und sagen, wow, welche Stärke. Ich könnte nie auf Schokolade verzichten. Oder, was weiß ich, auf meine Bierflasche oder was es auch gibt, ja, auf Trinken, auf Essen. Und man fühlt sich gut dabei und regelt sich und sagt, ja, ich faste. Damals haben die ja noch betrübt ausgesehen. Die haben so richtig gelitten. Oh, man hat es ja angesehen. Ja, ich faste. Sagt Jesus, vergiss es. So geht das nicht im Reich der Himmel. Wenn du dies tust um das Reich der Himmel wegen, dann lass es niemand wissen. Das Reich der Himmel, inwendig in uns. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 24, es kommt aber die Stunde, und die ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Wie ist das mit dem Gebet? Kann es sein, dass auch wir Christen so bestimmte Gebetsformen befürworten und sagen, ja, so ist es richtig. Das Gebet muss ganz still sein, auf Knien oder im Sitzen, die Hände gefaltet. Oder es muss überschwänglich sein. Es muss raus können, was drin ist. Und alles andere ist nur halb so wahr. Nein. Jesus sagt ganz klar, das wahre Gebet ist nur im Geist und Wahrheit. Und welche Ausdrucksform es nach außen findet, das spielt nicht die Rolle. Ob Menschen wie die Donbass-Kosaken beim Singen nur den Mund bewegen und der Rest steht starr wie eingefroren, oder wie unsere Afrikaner in Gospeln mehr tanzen als singen. Das spielt keine Rolle. Das, was die Rolle spielt, ist, was drin passiert. Was passiert in meinem Herzen? Und wie viel Mühe habe ich mir doch gegeben, all diese äußeren Formen zu studieren, und für mich festzulegen, oh, das ist gut oder das ist nicht gut, das gefällt mir und das gefällt mir nicht. Und ich möchte mit einem Gedanken aufräumen, der vielleicht jetzt kommen könnte. Der Peter, der ist jetzt dabei, so die äußeren Formen für böse und sündhaft zu halten. Es ist genau nicht so. Sondern ich finde es ganz wichtig, so verstehe ich das Reich der Himmel, dass das Primäre, das Erste, ist das Inwendige. Und das Inwendige strebt nach außen. Es will sich nach außen prägen. Es will nach außen eine Form finden. Und all das, was wir sehen auf Erden, was von Menschenhand gemacht ist, hat seine Form gefunden aus dem Inwendigen. Genauso hat Mose die Stiftshütte gebaut. Er hat sie innen drin gesehen und hat sie nach außen geschaffen. Und genauso wurde auch unser Gemeinderaum gestaltet. Und wird wieder neu gestaltet. Weil Menschen nämlich innen drin sehen, wie es sein kann und versuchen, es nach außen hin zu verwirklichen. Und dabei ist wohl festzustellen, dass gerade das nach außen hin immer auch unvollkommen sein wird. Ich kann mich noch sehr genau an diese intensive Bauzeit hier erinnern, als wir dieses Haus, der alte Kindergarten, als wir den komplett umgestaltet hatten. Und ich hatte in der Zeit öfters Träume gehabt. Träume von einem Haus Gottes. Und ich kann euch nur eins sagen, es war wunderschön. Ich hätte es zeichnen können, ich hätte es zeichnen sollen. Aber das, was ich hier gebaut habe, entsprach lange nicht dieser inneren Wirklichkeit. Aber diese innere Wirklichkeit hat mich getröstet. Sie hat gesagt, ja, ich kann hier etwas tun, aber es wird immer nur unvollkommen bleiben. Es wird immer nur Stückwerk sein. Ich kann mir vorstellen, dass es euch in manchen Sachen ähnlich geht, dass ihr das auch schon erlebt habt, dass ihr merkt, wie diese innere Welt lebt, wie sie leben möchte. Und das Himmelreich so vielschichtig ist, so reich in uns. Oder diejenigen, die unter euch Musik machen. Ist es manchmal nicht so, dass in einem drin eine Melodie spielt, die so wunderbar ist, dass man sie nachspielen möchte und nicht kann? Und wenn es dann doch ein bisschen gelingt, dann ist es möglich, dass andere das Himmelreich in uns nachempfinden können. Die äußeren Formen dienen als Inspirationszeichen für die inneren Formen. Auch im Christentum das Kreuz war nicht immer eine äußere Form gewesen. Gerade die ersten Christen, die das Christentum so mit in das Römische Reich gebracht haben, hatten dieses Symbol nicht, diese äußere Form nicht. Und hat deswegen das Christentum weniger an Kraft gehabt? Nein. Aber wir merken, wie sehr wir an diesen äußeren Formen auch hängen, wie sie uns wichtig sind. Und ich finde das auch ganz gut so. Ich glaube, dass äußere Formen sehr gut helfen können, dass sie uns begleiten können. Aber niemals, niemals sollten wir sie an Gottes Stelle setzen. Niemals sollten wir sie mit dem Himmelreich verwechseln. Es ist wichtig, sie sind untergeordnet. Sie können Hilfe sein, aber sie sind nicht das Himmelreich. Und so möchte ich auch noch mal sehr deutlich sagen, was ich aus dem Text rauslese, was nicht das Himmelreich ist. Das Himmelreich sind nicht die Kirchen und Gemeinden, die man offiziell sieht. Sondern es sind die Herzen der Menschen, die in diesen Kirchen und Gemeinden versammelt sind und das Himmelreich ergriffen haben. Das Himmelreich ist nicht ein kirchliches Bekenntnis. Und wie oft hat man sich darum gestritten, um ein kirchliches Bekenntnis und hat völlig vergessen, was das Himmelreich ist. Und der große Konflikt, den ich auch heute sehe, hat etwas mit kirchlichen Bekenntnissen zu tun. Ich habe es noch nicht ganz begriffen, in welcher Tiefe, aber ich glaube, es ist sehr tief. Da gab es im alten Römischen Reich zwei Entwicklungen. Es war das Oströmische Reich mit dem orthodoxen Christentum und das Weströmische Reich mit dem römisch-katholischen Christentum. Und daneben gab es noch andere, die andere Bekenntnisse hatten und die haben sich oft bekriegt. Und heute stehen sich unversöhnlich gegenüber, aufs Äußerste unversöhnlich, das römische-katholische Christentum, sehr stark vertreten auch durch unser Nachbarland Polen, und das orthodoxe Christentum, vertreten durch das große Russland. Und wie oft höre ich hier Hass aufeinander? Da, wo man doch als Träger der Botschaft Christi doch sein Herz öffnen könnte, Fehden vergessen könnte, einander in Liebe annehmen könnte. Liegt es daran, dass man äußere Formen höher gehangen hat als das innere Sein? Ist es das, was die Plage der Menschheit ist? Ist es das, was Satan so liebt, dieses zu verdrehen, zu vertauschen. Und geschieht nicht genau an diesem Punkt auch die Umkehr von dem Himmelreich zur Hölle? Ist es nicht so nah beieinander? Und selbst Christen sind davon nicht geschützt. Das Himmelreich ist nicht ein Foto oder ein Gesicht, ein Abbild. Das lesen wir schon in den 10 Geboten. Und wir haben uns diese Gebote bequem gemacht. Mache dir kein Abbild von dem, was lebt, und bete es nicht an. Und wir machen uns laufend Abbilder. Und selbst ich habe in meinem Büro ein großes Poster. Da ist meine Liebste drauf, kniend, ein Sträußchen Blumen pflückend, so in ganz jungen Jahren, so mit 10 Jahren vielleicht. Und ich liebe dieses Bild. Aber nicht, weil ich es jetzt anbeten würde, sondern weil es mir hilft, das Wesen meiner Frau besser zu verstehen. Mit welcher Anmut, Ernsthaftigkeit und Würde sie diesen Strauß pflückt. Als wenn sie ihn schon für mich pflückt, ich weiß nicht. Ja, ich weiß, ich kenne das Gebot, mach dir kein Bild. Aber vielleicht ist es gut, das einzuordnen. Einzuordnen, es ist nur ein Bild. Peter, pass auf. Es ist nur ein Foto. Das, was für mich spricht, was mich anspricht, steht in Gefahr, ein Götze zu werden. Für mich, aber insbesondere auch für die nächste Generation. Denn sie verstehen nicht mehr, was ich mit bestimmten Dingen verbunden habe. Und sie denken, da ist eine Magie dahinter. Hat dem Peter geholfen, hilft uns auch. Und so ist es mit den Dingen, die wir sehen können. Beobachtet es in euer Umfeld. Es passiert so. Man hängt sich so an den Dingen fest, als wäre es das eigentliche Leben. Und Jesus sagt auch mit diesem Spruch, das Himmelreich ist inwendig in euch. Er sagt, sucht bitte nicht vergebens, das Himmelreich in irgendwelchen Dingen festhalten zu können. Das funktioniert nicht. Du wirst enttäuscht werden. Du wirst leiden. Das Himmelreich ist kein Video. So unsere Zeit des Filmeguckens. Man ist ja ganz gespannt, so einen Film zu sehen und dann hineinzugehen in diese Geschichte, die gespielt wird. Aber das ist nicht erst seit der Neuzeit so, sondern das hatten die alten Griechen schon, die Römer, die liebten Theaterspiele und so quasi Video der Allzeit. Und liebten es, sich hineinzuversetzen, in bestimmte Situationen etwas deutlich zu machen. Das Himmelreich ist kein Video, es ist nichts Vorgespieltes. Es ist keine Welt, wo die Rollen fest sind, wo das Ende feststeht. Der einzelnen Person. Nein, das ist Himmelreich nicht. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Welt entwickelt sich wahrscheinlich auch ein Stück darauf hin, das zu ergründen, was in einem ist. Das Himmelreich ist auch kein Computerspiel. Und ich staune immer, wenn ich mal meinem Sohn über die Schulter schaue, wie gut die Gesichter schon ausgeformt sind. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da waren das einfache Holzklötzer. Und jetzt, da denkt man, oh, ist das jetzt ein Video oder ist das ein Computerspiel? Und auf einmal werden die Rollen flexibel, die sind gar nicht mehr so fest. Es sind schon unendliche Möglichkeiten, wie eine Geschichte sich entfalten kann. Und es gaukelt vielen Menschen vor, wow, so ungefähr müsste das sein. Daran kann man die Gründe der Welt erforschen. Nein. Das Himmelreich ist weit mehr als nur meine kleine Seele. Das Himmelreich ist unbeschreiblich. Es ist viel mehr als das reelle Leben, das in Anführungsstrichen reelle Leben. Ich möchte es mit 2 Worten kennzeichnen. Das Himmelreich ist die Quelle. Aus der alle Natur trinkt, bevor sie Leben erschafft. Das Himmelreich ist die Quelle, aus der alle Natur trinkt, bevor sie Leben erschafft. Und das Himmelreich ist das Meer, zu dem alles Wasser hinstrebt. Wie kann es nun gelingen, dieses Himmelreich ein Stück zu ergreifen, es in sich groß werden zu lassen? Mir ist Psalm 51 in die Augen gefallen. Ich weiß nicht, ob der so richtig passt. Es ist nämlich als Grundlage eine Begebenheit, die König David hatte, die alles andere als erfreulich ist. Er hatte doch ein Auge über seinen Palast geworfen und eine wohlgeformte Frauenschönheit leicht verhüllt erblickt und konnte nicht widerstehen. Dumm nur, dass da noch ein Mann im Wege war. Nun, wozu war er König? Das ließ sich schon regeln. Und ist es nicht so, wird David gedacht haben, wow, so schön, so muss das Himmelreich sein. Ich lade es ein zu mir. Und hat gar nicht gemerkt, was er tut. Und im Nachhinein als der Prophet Nathan ihn unter Risiko seines Lebens diese Geschichte vorhielt, mit der entsprechenden Schärfe, ging David in sich. Und er hat seine Emotionen in diesen Psalm versenkt. All das, was aufgewühlt ist, was nicht passte. Er wusste ganz genau, dass er etwas getan hatte, worauf er eigentlich den Tod verdient hat. Er war nicht würdig, weiterzuleben. Es war nicht in Ordnung. Und so lesen wir dem Chorleiter. Ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade. Tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und Vers 8. Siehe, du hast Lust an der Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Vers 12. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Und Vers 18, denn du hast keine Lust am Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Wirst du, Gott, nicht verachten. Das ist der Weg, den David weist. Aus mancher Misere heraus in sich zu gehen, das Innere zu suchen. Und so wie David sagt, na klar, er hat den Mann dieser Frau auf dem Gewissen und er hat so manches ins Chaos gestürzt damit. Aber er sagt, gegen dich allein habe ich mich versündigt. Und das ist eine schwere Erkenntnis. Bei all dem, was mir misslingt, was ich tue, was so nicht in Ordnung ist, was das Himmelreich fernhält von mir, versündige ich mich sehr wohl auch gegen den Nächsten. Aber das, was am schwersten wiegt, ist, dass ich damit ein Stück das Himmelreich von mir stoße. Dass ich es nicht zulasse, dass es wachsen kann, dass es aufblühen kann in meinem Herzen. Und das macht es so verhängnisvoll, so schlimm. Es ist so leicht, für manches, was im Leben schief läuft, Menschen zu finden, die das verursacht haben. Und es ist so schwer, den eigenen Anteil daran zu erkennen und dazu zu stehen und das Herz sich zu zerbrechen. Aber es ist wohl der einzige Weg, der zum Himmelreich führt. David sagt, die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Das wünsche ich mir auch selber, dass ich immer und immer wieder erkenne, wo ich andere verletzt habe, wo ich einfach kein Verständnis hatte, wo ich manche Situationen falsch entschieden habe, in mich zu gehen und zu bereuen. Daran zu arbeiten, es nicht leichtfertig abzuschieben. Das ist meine einzige Verantwortung, die ich habe. Das ist die Verantwortung Gott gegenüber. Ich war gestern in diesem Gebetsraum und habe doch mir so einen roten Zettel genommen, der da lag. Und da stand drauf: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Hesekiel 36, Vers 26. Das ist Himmelreich. Amen.